Welcome. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Poff.
Hi Martin.
Hallo Walter. Mir geht es gut.
Ich habe dich zwar noch nicht gefragt, aber du bist sehr entgegenkommend. Es freut mich sehr, das zu hören.
Ja, aber was ist mit dir?
Ich bin froh, das zu hören.
Also lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Wir bitten dich, doch bitte bei diesem Gespräch zu helfen und unseren Verstand zu erleuchten. Danke für alles in Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, immer gibt es Fragen. Lass uns also sehen, was wir damit machen können.
Ich lese dir die Fragen vor.
Das ist sehr freundlich von dir.
So können wir ins Gespräch kommen.
Okay.
Diese Person fragte, ich würde von den beiden Wächtern gerne ihre Ansicht hören, was diese Verse in Lukas bedeuten. Lukas 21, Vers 36, so seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn.
Gut, Lukas Kapitel 21 ist das Spiegelbild von Matthäus 24.
So ist es.
Es geht darin um die Zeichen der Zeit. Wir können ein langes Gespräch zu diesem Thema führen. Ich freue mich sehr, dass der Fragensteller uns als zwei Wächter bezeichnet. Wächter ist die Nacht bald vorbei.
Watchmen, what of the night?
Ja. Wie schon in der vorigen Folge angesprochen, wollen wir genau das sein. Wächter auf der Mauer.
Was können wir nun diesem Vers entnehmen? Dieser Vers ist wirklich sehr bedeutsam. Er beginnt mit, darum wacht jederzeit. Ist das eine Bitte oder ist das ein Befehl?
Ein Befehl.
Es ist ein Befehl. Wird das Wachen dich nun retten?
Nein.
Kann es dich in die richtige geistige Geisteshaltung versetzen?
Ja.
Ah.
Und darauf muss ein Handeln erfolgen.
Richtig. Menschen können also süchtig danach werden, nach Zeichen Ausschau zu halten. Und von vielen werden solche Leute als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Stimmt's? Mhm. Aber das ist eine Bedingung, die der Herr erwähnt. Wacht. Wenn wir jetzt mal bei wachsam bleiben, weshalb oder wofür müssen wir wachsam sein?
Es liegt auf der Hand, dass dieser Teil auch im Wort erwähnt wird.
Okay, du musst also wachsam sein für die Zeichen, die der Herr in seinem Wort gegeben hat. Zeichen dafür, dass sein Kommen nahe ist. Kann das deine Beziehung zu Gott beeinflussen?
Ja, auf jeden Fall.
Kann es jemand, der ein völliger Agnostiker ist, dazu bewegen, wieder gläubig zu werden?
Definitiv. Weil man ja sehen kann, wie das, was vorhergesagt wurde, wahr wird.
Richtig. Dieses Wachen ist also ein Befehl und keine Bitte. Doch es ist mit etwas verbunden. Und betet. Das Wachen wird mit Gebet verbunden. Gebet ist jedoch eine persönliche Kommunikation zwischen uns und Gott. Wenn du nun zu jemandem betest, bedeutet das, dass du eine Beziehung hast?
Ja, das ist ja ein Sprechen mit ihm.
Richtig. Wenn also Wachen und Beten miteinander verknüpft sind, bedeutet das, dass man eine Beziehung hat. Aber genau genommen hat sich die Beziehung so weit entwickelt, dass sie Vertrauen einschließt. Glauben.
Ganz genau.
Wenn du die Zeichen siehst, wird dein Glaube genau genommen gestärkt. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wachen in enger Verbindung mit Gebet bedeutet, dass man eine lebendige Beziehung zu Christus hat. Daraus folgt der Rest, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen.
Dieser Teil kann auch falsch interpretiert werden.
Ja, Leute sagen, wir wachen, also werden wir gewürdigt. Nein, nein, nur wenn man diese Beziehung hat. Sie wächst, dein Glaube wächst und das Vertrauen wächst. Und schließlich muss man auch, wenn man die Zeichen beachtet, erkennen, in was für einer hoffnungslosen Situation man ist.
Ganz genau.
Und Je mehr die Zeichen sich erfüllen, umso mehr muss man Richtung Christus gedrängt werden. Wenn man mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt ist, dann wird man gewürdigt, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll. Denn nur wer das weiße Gewand der Gerechtigkeit trägt, wird würdig erachtet werden. Man muss sich die Paralleltexte ansehen. Nicht ohne dieses Kleid. Kauft von mir im Feuer geläutetes Gold und ein Kleid. Man braucht ein Kleid, das im Blut des Lammes gewaschen wurde. Man braucht also die Gerechtigkeit Christi. Dann wird man vor dem Sohn des Menschen stehen können. Was geschieht mit denen, die nicht mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind?
Sie werden nicht vor ihm stehen können.
Sie werden von der Herrlichkeit seines Kommens vernichtet werden, richtig?
Ich kann darin noch etwas sehen, was vielleicht verwirren könnte. Die Sache mit gewürdigt, diesem allem zu entfliehen. Menschen könnten das so verstehen, dass sie am Ende nichts davon durchmachen müssen.
Nein, weil wir durch viel Bedrängnis in den Himmel kommen. Wenn wir uns Typus und Antitypus betrachten, waren die Hebräer doch noch in der Welt, als die Plagen fielen. Das war der Typus. Das antitypische Israel wird auch in der Welt sein, wenn die Plagen fallen. Zur Zeit der Trübsal werden wir hier sein. Aber ob wir jetzt bestehen oder scheitern, hängt von unserer Beziehung zu Christus ab. Und es hängt davon ab, ob wir uns die Gerechtigkeit Christi zu eigen gemacht haben.
Ja, so ist es. Dann wird man nicht daran teilhaben, wenn die Welt ausgelöscht wird.
Ja, aber es wird oft den Anschein haben, als ob man davon verschlungen wird.
Stimmt.
Aber der Herr wird ein Volk haben, das in den Himmel aufgenommen wird. Der Garant dafür ist Elia. Denn er wurde aufgenommen, ohne den Tod gesehen zu haben. Er steht für diejenigen, die am Ende aufgenommen werden, ohne den Tod zu sehen. Martin, in der heutigen Welt wird es oft kritisiert, wenn man wachsam ist für die Zeichen der Zeit. Es wird als Angstmache bezeichnet. Aber es ist eine Bedingung, ein Zustand. Man muss ein Wächter sein. Was machen wir denn, wenn wir Folgen von WhatsApp Prof aufnehmen und uns die Zeichen der Zeit betrachten? Wir sind wachsam. Wir wachen.
So ist es.
Wir sind wachsam, ob die in der Bibel vorhergesagten Dinge sich erfüllen.
Wir rücken alles ins rechte Licht.
Was ist jetzt mit denen, die das kritisieren? Es gibt einen Vers in der Bibel, Matthäus 24, Vers 48. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Jesus sagte durch seine Gesandten, dass wir nicht in der Finsternis sind, sodass dieser Tag uns nicht überfallen sollte. Wir sollten es schon erkennen.
Ja.
Nun, wie können wir das wissen, wenn wir wachsam sind?
Wenn wir wachen, ganz genau.
Man verknüpft es also. Nun, dieser böse Knecht ist ein Knecht.
Er gehört also zu dem Volk, das wacht.
Er ist Gottes Knecht. Er ist in der Kirche.
Ja.
Aber er ist ein böser Knecht. Er spricht, mein Herr kommt noch lange nicht. Warum sollte er so etwas sagen? Weil er nicht wachsam ist für die Zeichen. Denn wenn man die Zeichen beobachtet, sagt man, oh, das Kommen des Herrn rückt näher. Der böse Knecht ist nicht wachsam für die Zeichen und kritisiert beständig die, die Zeichen beobachten. Sie schreiben ihre kleinen Artikel in ihren kleinen Zeitschriften und kritisieren darin diejenigen, die nach den Zeichen der Zeit Ausschau halten. Gibt es die in der Kirche?
Ja, und sie sind wahrscheinlich auch nicht bereit dafür.
Okay. Sollten wir entmutigt werden, weil es sie in der Kirche gibt?
Nein.
Sogar wenn sie Führungspositionen einnehmen sollten? Nein, weil wir unsere Marschbefehle haben. Wacht.
Wacht.
Das sind höhere Marschbefehle als die, die besagen, hört auf, wachsam zu sein.
Genau. Schön gesagt.
Okay. Was machen diese Knechte, die nicht wachen und die sagen, dass das Angstmache ist? Was tun sie, wenn du weiterhin wachsam bist?
Dich schlagen.
Sie werden anfangen, ihre Mitknechte zu schlagen. Warum sollten sie sie schlagen, Martin?
Weil sie diese Botschaft nicht hören wollen.
Warum wollen sie sie nicht hören? Weil sie mit den Betrunkenen essen und trinken.
So ist es.
Wer sind die Betrunkenen, Martin?
Die vom Wein Babylons betrunken sind.
Ah, sie sitzen in ökumenischen Gremien und fangen an, Dinge im gleichen Licht zu sehen wie diejenigen, die vom Wein Babylons betrunken sind. Und sie denken wahrscheinlich, dass das Halten des Sonntags um des Klimawandels willen eine ziemlich gute Idee ist, weil der Planet, was den Klimawandel betrifft, in einer argen Notlage ist.
Ganz genau.
Sie haben noch nie etwas von HAARP gehört. Sie haben noch nie etwas von Chemtrails gehört. Sie haben noch nie von all diesen Sachen gehört. Das sind alles Verschwörungstheorien. Sie fangen also an, wie die Welt zu denken, weil sie mit denen am gleichen Tisch sitzen, die vom Wein Babylons getrunken haben. Und deshalb, weil das Halten des Sonntags ja ein wenig Sprit spart und die Umweltverschmutzung verringert, scheint es eine ziemlich logische Sache zu sein, das zu machen. Wie kann man da nur denken, dass das ein religiöses Gesetz ist? Das ist ein rein säkuläres Gesetz, wenn man das macht. Ich denke, sie wachen nicht.
Nein.
Sie sind nicht wachsam.
Und all die Zeichen, die wir zeigen, was da geschieht, ist alles reine Verschwörung.
Ja, Verschwörungszeug. Okay, was wird nun der Herr mit diesen Knechten tun? Dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Warum erwartet er ihn nicht?
Er war nicht wachsam.
Er geht immer noch im Kreis, er ist nicht wachsam. Er sitzt mit denen am Tisch und trinkt mit denen, die den Wein von Babylon trinken.
Die sagen, dass der Herr sein Kommen verzögert.
Oh ja.
Er stimmt also mit ihnen überein.
Denn der Katholizismus glaubt nicht an ein Millennium nach diesem Leben auf der Erde. Sie glauben an Amillennialismus, wenn die Kirche für 1000 Jahre herrschen wird. Na, wie schön für sie.
Aber sogar die anderen christlichen Denominationen haben die gleiche Ansicht.
Ja, sie haben eine Herrschaftstheologie. Wenn man diese Theologie vom Reich hat, warum sollte man noch auf das Kommen Christi warten? Die andere interessante Sache ist, dass die anderen Denominationen an eine heimliche Entrückung glauben, wobei der Rest immer noch hier sein wird, was ja auch nicht biblisch ist. Wenn man trunken von diesem Wein ist, warum sollte man das Kommen des Herrn wachend erwarten? Da würde man doch sagen, der Herr kommt noch lange nicht. Er verzögert sein Kommen um 100, 200, 1000, 2000 Jahre. Wir haben noch viel Zeit. Martin, wärst du besorgt und würdest du von Herzen beten, gewürdigt zu werden, um vor dem Sohn des Menschen zu stehen, wenn du keine Vorstellung von seinem baldigen Kommen hast?
Ich kann nicht sehen, wieso man das machen sollte.
Warum solltest du dich Adventist nennen? Was bedeutet das denn?
Die Wiederkunft oder das Kommen des Herrn.
Das ist die große Hoffnung, richtig?
Ja.
Warum sollte man das hinausschieben wollen? Das macht doch keinen Sinn.
Nein.
Ich denke, dass sie sich nicht Adventisten nennen sollten. Ich weiß nicht, wie sie sich nennen sollten, aber sie müssen sich einen anderen Namen ausdenken, denn dieser Name passt mit Sicherheit nicht. Dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, weil er nicht wachsam ist, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, weil er nicht gewacht hatte.
Das Traurige daran ist, dass es viele gibt. Wenn man nur die 10 Jungfrauen nimmt, die schlafenden Jungfrauen, da hat man auch eine Parallele dazu.
Kann man ein glückliches Mitglied der Kirche sein, der sich um das Kommen des Herrn nicht beunruhigt und einfach in seinem Trott weitermacht? Ja, kann man. Kannst du in der gleichen Kategorie auch ein glücklicher Theologe sein? Ja, wir haben sie alle. Aber das Fazit ist doch, wacht. Lass uns ein Zitat aus dem Geist der Weissagung aus Councils for Church nehmen. Das gefährliche Denken, dass das Kommen Christi sich verzögert. Jener böse Knecht, der in seinem Herzen sagte, mein Herr kommt lange nicht, bekannte, auf Christus zu warten. Er war ein Knecht. Er hatte sich äußerlich dem Dienst Gottes verschrieben, während er im Herzen Satan nachgegeben hatte. Das ist eine ziemlich deutliche Sprache.
Ja, es läuft auf das hinaus, was die Bibel auch sagt. Wenn du nicht für Gott bist, bist du gegen ihn. So ist es eben. Es gibt kein neutrales zwischen zwei Stühlen sitzen.
Nein, Jesus sagt, wacht. Und diese Leute sagen, ihr schaut in die verkehrte Richtung. Darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen. Er verneint nicht wie der Spötter, offen die Wahrheit, aber offenbart in seinem Leben, wie er in seinem Herzen denkt, dass der Herr säumt zu kommen. Die Annahme lässt ihn bei ewigen Interessen sorglos werden. Er akzeptiert die Maximen der Welt und passt sich deren Sitten und Gebräuchen an. Martin, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber haben wir nicht sogar in unseren eigenen Reihen eine Anpassung an Sitten und Gebräuchen der Welt erlebt? Nicht nur, was die Art und Weise der Anbetung angeht, sondern auch im Hinblick auf konkrete Gesetze, die in der Welt vor kurzem erlassen wurden. Gab es da Nötigung in eine bestimmte Richtung? Warum? Weil man die Maximen der Welt akzeptiert und sich deren Sitten und Gebräuchen anpasst. Nimm nur irgendein Thema, wie den Klimawandel. Gibt es auch in unseren Reihen Leute, die auf diesem Zug sitzen und die die Welt vor dieser Katastrophe retten wollen?
Ja.
Nähern wir uns der Zeit der Wiederkunft?
Gewiss.
Werden wir den Planeten für eine weitere Million Jahre retten, weil wir aufhören, CO2 auszustoßen und uns selbst ersticken?
Nein. Alles, was Gott geschaffen hat, das Natürliche, ist jetzt tabu.
Sobald man einmal anfängt, wie die Welt zu denken, dann wird man die Maximen der Welt annehmen. Dann wird man sich deren Sitten und Gebräuchen anpassen. Doch wenn man wachsam ist für die Zeichen der Zeit, wenn man gelesen hat, dass Satan das Klima manipuliert, haben wir solche Aussagen in der Vergangenheit gelesen?
Viele Male.
Dass er die Elemente der Natur kontrolliert und Stürme macht, die Ernten und Häuser wegfegen. Wir rufen Klimawandel. Nein, die Welt ruft Klimawandel.
Genau.
Und der böse Knecht ruft Klimawandel, wenn doch in Wirklichkeit finstere Kräfte am Wirken sind. War es in den Tagen Hiobs der Klimawandel, der die Häuser seiner Kinder und die Ernten wegfegte?
Nein, definitiv nicht. Und da liegt das Problem, weil man, wie du sagtest, seine ganze Einstellung zu dem, was tatsächlich die Wahrheit ist, verschiebt. Nun, der Wächter sitzt auf der Mauer und der böse Knecht quasi zwischen den Fronten auf dem Zaun.
Das stimmt. Er sitzt zwischen den Stühlen und möchte sein Spiel durchziehen, egal wie die Dinge laufen. Das ist eine gefährliche Sache. Denn sobald man für etwas einstehen will, so wie die Nadel zum Pol, ist das keine Zeit, um auf dem Zaun oder zwischen den Stühlen zu sitzen. Die Bibel nennt das lauwarm.
Ja.
Und lauwarme werden, ausgespien werden.
Dazu fällt mir gerade noch etwas anderes ein. Da gab es sogar Leute, die meinten, du hättest gesagt, dass wir im Laodicea-Zustand unserer Kirche verharren sollten.
Ah, das ist sehr interessant.
Kannst du das vielleicht einfach klären und ebenfalls verdeutlichen?
Die Kirche ist im Laodicea-Zustand. Wenn man in diesem Zustand bleibt, wird man verloren gehen.
So ist es.
Wird die ganze Kirche aus diesem Laodicea-Zustand herauskommen?
Leider nicht.
Nein. Aber ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bin in der Kirche, aber ich muss nicht im Laodicea-Zustand sein, um in der Kirche zu sein.
Ja.
Es mag ein allgemeiner Trend in der Kirche sein, aber wenn ich in diesem Zustand bleibe, werde ich verloren gehen.
Danke.
Warum sollte man sich diesen Gebräuchen anpassen wollen? Selbstsüchtigkeit, weltlicher Stolz und Ehrgeiz herrschen vor. Man möchte nicht anders aussehen. Aber wir sollten doch ein besonderes Volk, ein Volk des Eigentums sein. Wir sollten ein Volk sein, das im Blickpunkt steht. Nicht nur der Welt, sondern sogar der himmlischen Herrscharen.
Wir sind ein Schauspiel oder eine Demonstration für das Universum.
Richtig. Aus Furcht, dass seine Brüder höher stehen könnten als er selbst, fängt er an, ihre Bemühungen in Verruf zu bringen und ihre Motive in Zweifel zu ziehen. Nehmen wir an, du bist ein prominenter Liberaler in der Kirche, vielleicht sogar in der Leitung. Und diese Wächter sagen das Gegenteil von dem, was du sagst. Und deine Position und dein Ehrgeiz in deiner Position bewegt oder motiviert dich dazu, deine Position über die des Wächters zu stellen. Das Einzige, was dir dann übrig bleibt, ist lächerlich machen. Denn du musst ja das abschießen, was der Wächter sagt, um selbst prominent dazustehen.
Nein, das kann nicht funktionieren.
Darf ich das abschrecken, ein Wächter zu sein?
Nein, das muss dich bestärken.
Weißt du was? Es ist ein Zeichen der Zeit.
Ja.
Weil die Kirche sich in diese Richtung bewegen wird. Wenn sie sich nicht in diese Richtung bewegen würde, hätte die Bibel Unrecht und die Kirche wäre nicht lauwarm, sondern heiß. Aber das ist sie nicht. Sie ist lauwarm.
Wenn du ein Wächter auf der Mauer bist, dann rechne damit, dass das geschieht.
Was fängt also dieser böse Knecht an zu tun? Er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Er fängt an, seine kleinen Artikel in seinen kleinen Zeitschriften zu verfassen und schlägt seinen Mitknecht.
Oder sie machen ihre Videos auf YouTube.
Das machen sie auch, stimmt. Während er sich selbst Gottes Volk entfremdet, vereint er sich immer mehr mit den Gottlosen. Es gibt Leute, die das tatsächlich so wie das Papsttum sehen. Und wenn das päpstliche System einen Schritt unternimmt, der ihnen richtig erscheint, schlucken sie die anderen Krümel ebenso. Man findet ihn mit den Betrunkenen essen und trinken, indem er sich Weltmenschen anschließt und teilhaftig wird an deren Geist. So wird er in fleischlicher Sicherheit gewiegt und von Vergesslichkeit, Gleichgültigkeit und Trägheit überwunden. Martin, wenn du kein Wächter bist, wenn du nicht wachsam bist, bist du ein böser Knecht. Du wirst sagen, der Herr kommt noch lange nicht. Du wirst vergesslich, was gelehrt wurde. Du wirst gleichgültig und träge.
Das Träge wird auch bei der Evangelisation durchkommen.
Ja.
Es wird beiseite geschoben.
Es hat noch viel Zeit.
Ja.
Es braucht hier keine Dringlichkeit. Man wird in Wirklichkeit ein Knecht Satans, ohne es zu wissen. Es ist wie die Kirche zur Zeit Jesu. Sie wurde zu Knechten Satans. Sie waren so rigide darin, das Gesetz zu halten, dass sie sogar morden wollten, um es zu halten, was einen Gesetzesbruch darstellt.
Ja.
Nicht nur bei Jesus, sondern bei allen Märtyrern.
Ja.
Ob wir jetzt von Stephanus reden oder von Paulus, sie schmiedeten einen Komplott, wollten nicht essen oder trinken, bis sie ihn umgebracht hätten. Und das nannten sie Gerechtigkeit.
Das ist traurig, doch leider gilt das auch für das Ende, für unsere Zeit.
Stimmt, sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, indem sie diesen Wächter loswerden.
Gut, so lass uns zu einer weiteren Frage gehen. Könnt ihr mir helfen zu verstehen, ob Aarons Stab und der Krug mit dem Manna in der Bundeslade waren?
Gut. Ursprünglich enthielt die Bundeslade die Steintafeln, Martin. Die befanden sich darin Gottes Gesetz. Die Verdammung durch das Gesetz wurde durch den Gnadenthron abgeschirmt. Warum wurde der Krug mit dem Manna in die Bundeslade gelegt und warum wurde der Stab Aarons in die Lade gelegt? Beide sind Symbole des priesterlichen Dienstes. Das Manna ist ein Symbol für das Wort, das herabkam und Fleisch wurde. Deshalb sagt Jesus, dass man das Blut und das Fleisch von Christus trinken und essen müsse. Im Grunde ist das Manna ein Symbol für Jesus Christus, das lebendige Wort. Dann Aarons Stab, der grünte. Eine faszinierende Geschichte, denn es wurde behauptet, dass auch andere Priester sein sollten und nicht nur Aaron. Die Frage wurde geklärt, indem alle Stäbe hingelegt, aber die anderen Stäbe grünten nicht. Doch Aarons Stab grünte nicht nur, er brachte Blüten und Früchte hervor. Das ist sehr interessant. Der Stab wurde als Erinnerung an das ewige Priestertum Christi in die Bundeslade gelegt. Die Bundeslade sollte eigentlich das Gesetz enthalten. Doch diese beiden Symbole wurden beigefügt. Einmal der Krug mit dem Manna. Das Manna in diesem Krug verdarb nie. Sonst hielt das Manna nur einen Tag.
Ja.
Außer am Sabbat. Es wurde schon am Freitag gesammelt und hielt auch noch den ganzen Sabbat. Wenn das an irgendeinem anderen Tag versucht wurde, kamen Würmer hinein. Aber hier nicht. Das war also ein Symbol für das ewige Wort, das immer da sein würde, um die Menschheit in einem geistigen Sinn zu nähren. Es ist passend, dass sie sich in der Lade befanden. Aber soweit ich das verstehe, wohnen sie nicht immer dort aufbewahrt. Lass uns also 1. Könige 8, Vers 9 lesen. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Das war die Ausgangslage. Die Bundeslade enthielt Gottes Gesetz, das eine Niederschrift des göttlichen Charakters ist. Sie war heilig. Mit ihr musste auf eine ganz bestimmte Art umgegangen werden. Jeder, der einfach den Deckel abhob, würde als Konsequenz sofort sterben.
Ja, sogar wenn sie nur berührten. Ja,
als man sie zum Beispiel festhielt, als die Ochsen stolperten. Sie hatten kein Recht, sie auf einen Karren zu laden, denn das entsprach nicht Gottes Anweisung. Aber die Philister wurden nicht bestraft, weil sie dieses Wissen nicht hatten. Gott übersah also deren Unwissenheit, aber übersahen die Ignoranz der Israeliten nicht. Später lesen wir dann in Hebräer 9, Vers 4, und die Bundeslade überall mit Gold bezogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Das war alles in die Bundeslade gelegt worden. Und wie schon gesagt, ist das sehr passend, denn es weist auf den Charakter Gottes hin. Er ist das lebendige Wort. Jesus Christus ist das lebendige Wort. Und er ist der ewige hohe Priester, der die Frucht der Gerechtigkeit hervorbringt. Wo befindet sich die Bundeslade? Wir wissen nicht, wo sie ist. Sie wurde versteckt, bevor Nebukadnezar den Tempel zerstörte. Dem späteren Tempel fehlte dieser Einrichtungsgegenstand. Aber deswegen nimmt es ja nicht die symbolische Bedeutung weg.
Ja, einige Menschen, wie es auch die Frage hier erwähnt, meinen, dass die Aufzählung in Hebräer bedeutet, dass diese Gegenstände im Allerheiligsten waren, aber nicht in der Bundeslade. Aber ich bin mir sicher, dass man aus dem, was wir gerade gelesen haben, sieht, dass der goldene Krug
mit dem Manna
in der Lade war.
Das irdische Heiligtum war natürlich eine Kopie des himmlischen. Hier ist eine Aussage aus frühen Schriften, die das Thema klarstellen kann. Jesus stand bei der Lade, und als die Gebete der Heiligen zu ihm aufstiegen, fing das Räucherwerk in dem Räuchergefäß an zu rauchen. Er brachte ihre Gebete mit dem Rauch des Räucherwerks seinem Vater dar. Das ist jetzt der goldene Räucheraltar.
Ja, und das geschieht jetzt im Himmel.
Ja. Und der goldene Altar befand sich im Heiligsten. Aber der Rauch stieg über den Vorhang auf die Bundeslade hinab. In der Lade befand sich der goldene Krug mit Manna, Aarons Stab, der grünte, und die wie ein Buch zusammengelegten steinernen Tafeln. Jesus öffnete sie, und ich sah die 10 Gebote vom Finger Gottes geschrieben. Auf einer Tafel waren vier, auf der anderen sechs. Die vier Gebote auf der ersten Tafel leuchteten heller als die anderen sechs. Zu dieser Aussage gab es schon viel Kritik. Aber es liegt auf der Hand, dass es so sein muss, denn die ersten vier beziehen sich auf Gott. Die müssen doch heller sein als die, die sich auf die Menschen beziehen. Die vier Gebote auf der ersten Tafel leuchteten heller als die anderen sechs, doch das vierte, das Sabbatgebot, leuchtete am hellsten. Auch diese Aussage wird wie verrückt kritisiert. Aber betrachten wir es doch einmal logisch. Das erste Gebot stellt eine Tatsache fest.
Ja.
Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin derjenige, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Da wird eine Tatsache festgestellt. Da wird auch eine ganz bestimmte Gottheit identifiziert. Derjenige, der die Israeliten aus Ägypten herausführte. Das lässt keinen Raum für andere Gottheiten. Deshalb kann die Ökumene nicht funktionieren, weil man es in vielen anderen Fällen nicht mit dieser Gottheit zu tun hat, richtig? Im zweiten Gebot geht es darum, wie man Gott anbetet. Nicht durch Bilderverehrung, weil man ihn nicht durch Dinge aus Holz oder Stein repräsentieren kann. Man kann nur seinen Charakter sehen, indem man mit ihm eine Beziehung eingeht. Es ist also ein Gebot, das das Wie unserer Verehrung bestimmt. Richtig?
Ja.
Das dritte hat mit Ehranbietung zu tun. Wie nähert man sich dieser Gottheit?
Indem man seinen Namen nicht verunehrt.
Indem man seinen Namen nicht unnütz gebraucht. Indem man ihn nicht falsch repräsentiert. Indem man seinen Charakter nicht falsch repräsentiert. Man kann sich nicht selbst einen Christen nennen und dann seinen Charakter unter diesem Namen falsch repräsentieren. Das vierte Gebot hat mit der Anerkennung seiner völligen Autorität zu tun. Das vierte verleiht also dem gesamten Gesetz Gültigkeit, weil er es gebietet. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herrscher des Universums. Und er nennt den Sabbat sein Zeichen, das Zeichen seiner Autorität. Es ist klar, dass ein Gesetz nur Gültigkeit erlangt, wenn eine Autorität dahinter steht.
Das ist ein guter Punkt. Denn wenn du mich ein Gesetz für das ganze Land niederschreiben lässt, wird dann irgendjemand auf mich hören?
Ich denke, nein.
Aber wenn das der Präsident eines Landes macht?
Da steht seine Autorität dahinter. Er kann es tatsächlich durchsetzen. Bei Gott ist es genauso. Er wird es durchsetzen. Das vierte Gebot, das nun dem ganzen Gesetz die Autorität verleiht, muss heller scheinen als die anderen. Denn wenn du es unterschrieben hättest, wäre es nicht heller.
Nein.
Auch wenn der Präsident der Vereinigten Staaten es unterschrieben hätte, würde ihm das nicht mehr Autorität verleihen. Gott hat es unterschrieben.
So ist es.
Okay.
Und es gibt eine Reihenfolge. Wenn du das vierte tust, dann hältst du die anderen der ersten Tafel und sobald man diese Beziehung in Ordnung gebracht hat, werden die anderen sechs automatisch der Reihe nach folgen.
Sobald du die Autorität akzeptierst, werden alle anderen etwas Grundsätzliches, Unumstößliches.
Ja.
Das muss so sein. Der heilige Sabbat sah herrlich aus. Ein herrlich leuchtender Schein umgab den Text des Gebotes. Ich sah, dass der Sabbat nicht an das Kreuz genagelt war. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es mit den anderen neun Geboten ebenso. Und wir könnten ebenso gut alle brechen wie das vierte. Ich sah, dass Gott den Sabbat nicht verändert hat, da er sich selbst nie veränderte. Aber das Papsttum hat ihn vom siebten auf den ersten Tag der Woche verändert, denn es ändert Zeit und Gesetz. Das ist ziemlich deutlich. Ich denke, dass ich jeder einzelnen Aussage in diesem Zitat zustimmen kann.
Ja, ich denke, dass es auch klarstellt, dass der Krug mit dem Manna und der Stab Aarons ebenfalls in der Bundeslade lagen.
Warum haben wir diese Frage zuerst genommen? Weil wir noch eine andere Sache haben, die wir auch schon in einer unserer früheren Gespräche besprachen. Und das ist die Sache mit
dem größten Gebot.
Ja, das größte Gebot. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wenn du den Herrn, deinen Gott, liebst, dann bedeutet das, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Richtig?
Ganz genau.
Das bedeutet auch, dass du seine Autorität anerkennst. Das bedeutet auch, dass du seine Autorität anerkennst. Und auch, dass du seine Autorität verstehst, seine Autorität akzeptierst und gewillt bist, die vorgeschriebenen Pflichten auszuführen. Richtig?
So ist es.
Was jetzt die Drei-Engels-Botschaft betrifft, wurde gefragt, auf welche der beiden Tafeln bezieht sich die Drei-Engels-Botschaft? Martin, jetzt wird es interessant. Ich denke, dass es eine ganz wichtige Frage ist. Die Drei-Engels-Botschaft, ich denke, wir sollten sie uns ansehen. Wir hatten sie schon so oft. Lass sie uns noch einmal ansehen. Sie befindet sich in Offenbarung Kapitel 14. Die Drei-Engels-Botschaft beginnt ab Vers 6 in Kapitel 14. Wenn du eine dieser Bibeln hast, die den Anfang eines neuen Abschnitts mit einem größeren Buchstaben anzeigen, wirst du sehen, dass der Vers 6 hervorgehoben ist. Hier steht, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das Evangelium ist natürlich das Evangelium der Erlösung, die gute Nachricht der Erlösung in Jesus Christus. Und es ist ein ewiges Evangelium. Es kann nicht verändert oder abgeändert werden. Es muss seit Adams Tagen bis zum letzten Menschen auf Erden das Gleiche sein.
Ja, ganz genau.
Wie wurde Adam erlöst laut diesem Evangelium? Durch des Lammes Blut. Wie wurde er bekleidet, weil er ja nackt war?
Durch Christi Gerechtigkeit.
Ah, er war mit dem Lammfell bekleidet, das für Christus und seine Gerechtigkeit stand. Adam und Eva wurden also durch die Gerechtigkeit Christi gerettet. Wurden sie wegen der Übertretung des Gesetzes aus dem Garten vertrieben?
Ja.
Gab es also ein Gesetz?
Definitiv.
Es musste ein Gesetz gegeben haben, denn sonst hätten sie nicht vertrieben werden können. Okay, dieses Evangelium hat sich also nie verändert. Hat Rom das Evangelium verändert? Vollständig. Es hat sogar die Versöhnung entfernt, richtig? Es veränderte den Tag der Anbetung, veränderte das ganze Gesetz Gottes, verkürzte dort, wo es das als notwendig ansah, sodass sie Macht erhalten konnten anstatt Gott, stimmt's? Und ich denke, dass ihre Lakaien das Gleiche tun. Das zehnte Gebot zeigt beispielsweise, dass man die Güter seines Nächsten nicht begehren soll, was nahelegt, dass der Nächste Güter hat. Aber das Weltwirtschaftsforum sagt, dir wird nichts gehören, aber du wirst glücklich sein.
Genau, das steht in direktem Widerspruch zum zehnten Gebot.
Ja, es widerspricht dem zehnten Gebot. Kannst du also frohgemut mit der Ideologie des Weltwirtschaftsforums mitgehen?
Nein.
Nein. Ganz egal, wie viele Schwabs dort sind, du kannst dann nicht mitgehen.
Nein. Auch wenn du all diese Gesetze nimmst oder diesen Great Reset, alles, was passiert, ich denke doch, dass wir auch versuchen, den Leuten zu zeigen, dass das umgesetzt wird.
Richtig. Okay, es gibt ein ewiges Evangelium, das nie geändert wurde. Das Gesetz war schon immer mit dem Erlösungsplan verknüpft. Genau genommen bräuchte es keinen Erlösungsplan, wenn es kein Gesetz gäbe. Denn ohne Gesetz gibt es keine Übertretung. Und ohne Übertretung gibt es keine Verurteilung. Ohne Verurteilung braucht man keinen Erlöser. Stimmt's?
Ja, das ist sehr logisch.
Wenn da ein Erlöser ist und er stirbt, dann bedeutet das, dass das Gesetz existiert. Damit konnte es keine Kompromisse geben. Der Preis für die Übertretung musste bezahlt werden. Das entfernt jedoch nicht das Gesetz, sondern nur der Preis für die Übertretung des Gesetzes wird bezahlt. Und du kannst dir die Gerechtigkeit Christi zu eigen machen. Das ist dein einziges Mittel zur Erlösung. Wenn man das aus der Gleichung entfernt, so wie es Rom gemacht hat, hat man das ewige Evangelium zerstört. Und egal, welche Krümel du davon schluckst, mach dich zusammen mit Rom zu einem Übertreter. Wenn du also teilhast an einer universalen Eucharistiefeier ist, du Götzentum.
Genau, das geschieht dann.
Okay, es gibt also ein ewiges Evangelium und die Thematik muss durch die erste Engelsbotschaft richtiggestellt werden. Und das muss jedem auf Erden verkündigt werden. Jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das heißt, dass sogar jene, die von anderen religiösen Formen beherrscht werden, diese Botschaft hören müssen, ob es ihnen gefällt oder nicht.
So ist es.
Ob sie es annehmen oder verwerfen, ist nicht dein Problem. Du musst es verkündigen. Was sagt nun dieser Engel? Er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott. Martin, wenn du jetzt sagst, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, welche Gebote enthält das?
Tatsächlich die ersten vier.
Okay, gut. Du wirst keine anderen Götter neben ihm haben. Du wirst gewiss keine Götzenanbetung praktizieren. Du wirst beispielsweise nicht an einer universalen Eucharistiefeier teilnehmen. Außerdem wirst du seinen Namen nicht unnütz gebrauchen. Und weil er sagt, dass du den Sabbat halten musst, hältst du den Sabbat, richtig? Dann heißt es, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das Gericht benötigt ganz klar einen Maßstab.
Ja.
Was ist das?
Das Gesetz.
Das Gesetz. Wir haben gerade erst das Gesetz besprochen, stimmt's? Doch zusammen mit dem Gesetz befand sich ein Krug mit Manna und der Stab Aarons, der gesprost und Früchte getragen hatte, richtig? Was sich auf den hohepriesterlichen Dienst Jesu Christi bezieht. Das ist also eine hochgradig christozentrische Religion. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Es gibt einen Standard im Gericht, also das Gesetz. Deshalb betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. In welchem Gebot finden wir diese Aussage?
Im vierten.
Okay. Nur im vierten Gebot findet sich die Aussage, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Fast die ganze Formulierung findet sich im Gebot der Autorität. Welche Autorität nimmst du also an?
Genau.
Die erste Engelsbotschaft umfasst also alle vier auf der ersten Steintafel. Da steht nichts von den anderen sechs. Das Schlüsselwort hier ist Anbetung. Anders gesagt, wen erkennst du als deinen Gott an? Wenn dein Gott dir sagt, ich habe ein Zeichen, und das ist der Sabbat, sagte er nicht, es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels ewiglich?
Ja, das sagt er.
Gut, hier ist mein Zeichen, dass du anerkennst, dass ich der Herr, dein Gott bin, der dich heiligt. Das steht so in Hesekiel, richtig? Ich bin der Herr, der dich heiligt. So halte meinen Sabbat. Halte dir nur meine Sabbate. Stimmt's? Damit anerkennst du ihn als deinen Schöpfer und auch als deinen Erlöser. Weil er dich heiligen wird. Und eine andere Macht kommt daher und sagt, nein, nein, er ist nicht dein Erlöser. Wir glauben nicht an die Versöhnung. Jesus starb nie für dich. Er starb, weil er gehorsam war. Aber er starb nicht für dich. Du musst für deine eigenen Sünden einstehen. Und wir werden die Mittel für deine Heiligung bereitstellen. Wir werden dir Sakramente geben. Und gewisslich werden wir dir aus unserem Gnadenschatz geben. Du wirst durch unsere Handlungen gerettet.
Ja.
Und ich will, dass du das dadurch anerkennst, dass du mein Mahlzeichen, mein Zeichen der Autorität annimmst, den Sonntag. Jetzt hast du zwei Autoritäten, auf die du hören sollst. Welche wirst du annehmen?
Deine Wahl, welche davon du annimmst, wird darüber entscheiden, wie wir gelesen haben, was geschehen wird, wenn du vor Gott stehst.
Okay. Wenn ich Gottes Eigentumsrechte an mir anerkenne, sowohl durch Schöpfung wie auch Erlösung, und er mir sagt, das Zeichen dafür, dass du das getan hast, ist der Sabbat. Und der Papst sagt, nein, nein, nein. Du bist nicht so erlöst. Du bist so erlöst. Ich habe ein anderes Evangelium für dich. Und das Zeichen, dass du meine Autorität akzeptierst. Denn Rom sagt, dass das Halten des Sonntages durch die Protestanten ein Anerkennen der römischen Autorität ist, trotz der Bibel als ihrem Lehrer.
Wobei diese Feststellung tatsächlich korrekt ist.
Ja, da liegen sie richtig. Aber das ist so hochgradig arrogant.
Ganz genau.
Deshalb ist meine Entscheidung, dass ich nicht dieser Autorität gehorchen will, weil es mit Anbetung zu tun hat. Beim ersten Engel geht es also um Anbetung. Das findet man nur in den ersten vier Geboten und speziell im vierten. Lass uns weitergehen. Wieder ist es hervorgehoben. Es kommt ein neuer Abschnitt. Die zweite Engelsbotschaft steht für sich, denn Vers 9 ist wieder hervorgehoben. Es ist wieder ein Abschnitt, der für sich steht. Der ist dann etwas länger. Vers 8, die zweite Engelsbotschaft. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Das Traurige an der Sache ist, dass bei dieser Frage der Anbetung die Kirchen lieber dem Diktat Roms folgen wollen, weil auf ihrer Stirn Babylon geschrieben steht.
Geheimnis.
Die Mutter der Huren.
Because on her forehead is written Babylon, the mother of harlots. Now she's the mother.
Sie ist die Mutter, aber sie hat Kinder. Und auch sie sind Huren. Das heißt auch, sie haben den Weg der Übertretung und des Abfalls eingeschlagen. Sie folgen lieber der Mutter als ihrem Lehrer, der nur einmal die Bibel ist, richtig? Die zweite Engelsbotschaft hat mit Anbetung zu tun. Denn Babylon, die Mutter der Huren, hat sie mit dem falschen Wein, mit dem falschen Evangelium der Erlösung getränkt. Sie hat ihnen eine Denkweise eingegeben, dass sie lieber ihr folgen als ihrem bevorzugten Lehrer der Bibel. Richtig? Wenn es eine Sache der Anbetung ist, ist das einfach eine Antithese zur ersten. Die erste sagt, wie es gemacht werden sollte, die zweite, Babylon, weigert sich, das zu tun.
Babylon refuses to do it.
Ja, und sie veranlasste auch andere Menschen oder Nationen, vom gleichen Wein des Abfalls zu trinken und nicht anzubeten.
Sie möchte nicht allein sündigen. Und jeder, der an ihrem Tisch sitzt und von diesem Wein trinkt, wie auch immer er aussehen oder geartet sein mag, ist mehr oder weniger darauf ausgerichtet, ihr Mahlzeichen der Autorität hervorzuheben und prominent zu machen. Die Klimawandelthematik beispielsweise. Dann trinkt man von diesem Wein. Dieser Wein ist täuschend und verführerisch. Aber es hat mit Anbetung zu tun.
Definitiv.
Zuerst das ewige Evangelium. Betet den an, der gemacht hat. Sie sagen, nein. Folge unserem Diktat. Dann kommt der dritte Engel. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, halten wir hier inne.
Anbetung.
Wer ist das Tier? Der Katholizismus.
Ja.
Die Reformatoren machten das ganz deutlich, denn die Kennzeichen des Tieres werden in Offenbarung 13 aufgezählt. Sie sind identisch mit den Kennzeichen des kleinen Horns aus Daniel Kapitel 7. Und das ist das Papsttum. Denn keine andere Organisation passt zu all diesen Kennzeichen. Okay. Wieder läuft es darauf hinaus. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, betet Gott an, sagt der erste Engel. Betet Gott an, es ist eine Frage der Anbetung. Erste Tafel oder zweite?
Erste Tafel.
Erste Tafel. Martin, heißt das, dass du mir sagen willst, dass die ganze drei Engelsbotschaft sich auf die ersten zwei Tafel der Gebote bezieht?
Genau das ist hundertprozentig das, was es umfasst.
Okay, du betest das Tier an, wenn du den Katholizismus anbetest oder wenn du sein Bild anbetest. Wir lesen etwas über das Bild in der Offenbarung Kapitel 13. Denn das protestantische Amerika macht ein Bild. Ein Bild sieht wie das Original aus. Im Original waren Kirche und Staat zusammen. Jetzt gibt es eine Bewegung in den Vereinigten Staaten, die Verfassung zu verändern, sodass die Frage der Trennung von Kirche und Staat deutlich wird, was laut ihnen nicht die Absicht der Gründungsväter war. Gut, sie wollen also die Sache ändern, damit sie wie das erste Tier werden können, das den Staat kontrolliert hatte. Ein Zusammenkommen von Kirche und Staat, wobei die Kirche den Staat kontrolliert, indem sie das geistliche Schwert schwingt, das Rom beansprucht, um eine Gesetzgebung zu erlassen, die das erste Tier begünstigt.
Und wie wir gezeigt haben, liegt die Gefahr dabei darin, dass das meiste davon von dieser Gesetzgebung gottgefällig ist. Wir werden da zustimmen.
In vielen Fällen werden wir zustimmen. Aber kannst du denn Moralität per Gesetz verordnen?
Nein, denn dann bist du wieder beim Verlust des freien Willens.
Okay, hier ist noch eine Frage. Sogar wenn du Moralität per Gesetz verordnest, magst du vielleicht das Verhalten ändern. Aber das Herz wird das nie verändern. Zwang in jeder Form verändert das Herz nicht. Wir hatten diese Diskussion schon vorher. Wenn du dazu neigst, zu sündigen, und es eine Gesetzgebung gegen diese bestimmten Sünden gibt, bedeutet das, dass du es einfach im Finstern machst.
Genau, in deinem Denken.
Okay. Als sie in der Vergangenheit den Verkauf von Alkohol in den Vereinigten Staaten verboten, welches Geschäft florierte da am meisten?
Schwarzbrennerei.
Ja, Schwarzbrennerei. Man kann Moralität also nicht per Gesetz verordnen. Aber wenn du das Herz veränderst, bitte Gott an.
So ist es.
Gib ihm die Ehre.
Das bringt uns wieder zurück, warum es die ersten vier Gebote der ersten Tafeln sind. Denn wenn diese Beziehung stimmt, werden die anderen nachfolgen.
Es wird sich richten. Und sie werden nicht nur in der Tat richtig werden, es wird auch im Herzen gerichtet.
Dein Denken wird also auch angepasst.
Babylon kann nie erreichen, was das Evangelium erreicht. Babylon kann nur das Verhalten verändern. Es kann nicht das Herz verändern. Die dritte Engelsbotschaft. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, wenn jemand dem Katholizismus gehorcht, denn die Bibel sagt, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr. Dem Katholizismus gehorcht und dem Bildnis des Tieres, dem Protestantismus, der dem Geheiß Roms folgt und so wie Rom wird, zu einer unterdrückenden Macht die Moralität des Gesetzes verordnen will. Und sein Mahlzeichen annimmt. Er hat uns gesagt, was sein Zeichen ist.
Ja.
Sie sagen, Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Warum leugnet der Protestantismus das?
Ich weiß es nicht. Ich denke immer noch wegen dieses Teils hier.
Sie sind trunken vom Wein Babylons.
Ja.
Wenn sie sich entscheiden, betrunken zu bleiben, dann deshalb, weil sie sich nicht ändern wollen. Sie sind selbstgefällig. Und wo wird dieses Mahlzeichen empfangen? Entweder da, wo deine kognitiven Fähigkeiten sitzen, dann bist du tatsächlich davon überzeugt, dass Rom recht hat. Oder an deiner Hand. Du bist ein Mitläufer und machst, was dir gesagt wird, um keine Probleme zu bekommen.
So ist es. Ich denke also nicht, dass sie damit recht haben. In Wahrheit denke ich, dass wir es so machen sollten.
Aber dafür gehe ich nicht ins Gefängnis. Also mache ich mit.
Ja, dann mache ich es ebenso.
Entweder bist du in deinem Denken von diesem Malzeichen des Tieres überzeugt oder du wirst in deinem Verhalten angepasst, um beim Malzeichen des Tieres einzuwilligen. In beiden Fällen bist du verdammt.
Ja.
So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, dem Kelch seines Zornes. Gott spricht über eine Zeit, in der er die Weinkelter treten wird. Und das Blut wird bis an den Zaum des Pferdes reichen, auf dem er reitet. Er wird die Kelter allein treten. Und der Zorn Gottes wird unvermischt über die Übertreter seines Gesetzes ausgegossen werden. Auch über jene, die Anbetung von der richtigen Weise zur falschen verändern. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das ist das Feuer, das in der Gegenwart des Lammes herabkommt. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Manche Leute denken jetzt, dass die Qual für immer und ewig weitergeht. Aber es gibt so deutlich Stellen, die besagen, dass sie verzehrt und zu Rauch werden. Sie werden sein, als ob sie nie gewesen wären.
Die Konsequenzen sind ewig.
Aber da stehen diese interessanten Worte. Sie haben keine Ruhe. Martin, welches Gebot hat mit Ruhe zu tun?
Das vierte Gebot.
Immer wieder kommt es darauf zurück, stimmt's? Es ist das Gebot der Ruhe. Und in Hebräer steht, dass wir nicht mit eigenen Werken in die Ruhe eingehen werden. Man muss mit der Gerechtigkeit Christi eingehen. Kann nun Babylon ruhen?
Nein.
Es kann nicht ruhen, weil es mit eigenen Werken eingeht.
Wie wir es schon beim letzten Mal erwähnt haben, sie haben die Gebote herausgenommen und haben sogar eines für sich abgeändert.
Ja.
Aber diese Beziehung, dieser schützende Gnadenstuhl, ist weg.
Wie viele Hinweise haben wir in diesen paar Versen zur Bedeutung des Sabbats?
Bei jedem.
Es ist da, richtig?
Man kann es nicht leugnen.
Es ist das Thema. Warum ist es so wichtig?
Weil es die Autorität Gottes zeigt. Es scheint heller als die anderen.
Das ist richtig. Und wenn man seine Autorität akzeptiert, ist man auch geeignet, ihn nach seinen Vorschriften anzubeten. Sonst würde man ja seine Autorität nicht anerkennen. So einfach ist das.
Und eines kommt nach dem anderen. Wenn du das machst, wird das geschehen. Und so weiter.
Wer findet also Tag und Nacht keine Ruhe? Die das Tier anbeten oder anders gesagt dem Diktat des Katholizismus gehorchen oder seinem Bildnis, dem gefallenen Protestantismus, der sich mit der säkulären Welt vereint hat? Um wessen Lehren zu erzwingen? Die des ersten Tieres. Martin, sehen wir das in den Vereinigten Staaten von Amerika?
Weißt du, was das Problem ist? Man sieht es tatsächlich auf beiden Seiten des politischen Spektrums.
Okay. Die Politiker, die versuchen, diese Änderung der Verfassung durchzusetzen, die sogar schon als Präsident kandidierten, der sagte, dass er kotzen könnte, wenn er Kennedy reden hört. Ich hielt vor vielen Jahren einen Vortrag, in dem ich Rick Santorum zeigte, der sagte, dass er kotzen könnte, wenn er Kennedy Rede zur Trennung von Kirche und Staat hört. Das zeigt einfach, wie eifrig beseelt sie waren, die Einheit von Kirche und Staat herbeizuführen. Wenn ich mich noch richtig an den Vortrag erinnere, sagte ich, dass er ein Mitglied von Opus Dei sei.
Okay.
Opus Dei ist eine Gruppe von Leuten, die sich an ihre Verpflichtungen Rom gegenüber dadurch erinnert, dass sie einschnürende Bänder tragen, die immer wieder Schmerzen verursachen. Aber wie dem auch sei, es gibt diese Bewegung, päpstliche Ansichten durchzusetzen. Denn Schau dir doch die Moralität in der Welt an. Die ist den Bach runtergegangen. Wir brauchen die Kirche. Und das protestantische Amerika wird seinen Arm über die Kluft strecken und die Hand Roms ergreifen. Und sie werden ihre Gesetze erzwingen. Eines davon hat mit dem Gebot der Ruhe zu tun. Nimm nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Rom hat sein Zeichen schon identifiziert. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu bewahren. Es ist ziemlich eindeutig, dass die Drei-Engels-Botschaft mit Anbetung zu tun hat.
Ganz genau.
Was ist mit der zweiten Tafel? Enthält sie irgendwo Anbetung? Kannst du deinen Vater und deine Mutter anbeten?
Nein.
Du kannst sie ehren, aber du kannst sie nicht anbeten. Du wirst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Anbetung ist Teil der ersten Tafel. Warum wird am Ende ein Großteil der Menschheit verworfen?
Weil sie sich nicht an Gott halten, ihn nicht lieben oder anbeten, so wie es die erste Tafel besagt.
Anders gesagt, sie halten nicht das erste, größte Gebot.
Ja.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das erste und größte Gebot, wie wir es das letzte Mal besprachen, ist das Thema von Offenbarung 14. Es ist der letzte Ruf, ihn anzubeten. Denn wenn man davor steht, die Ewigkeit mit Gott im Himmel zu verbringen, sollte man sich doch vergewissern, auch den richtigen Gott zu haben.
Das ist hundertprozentig so.
Und welcher ist das? Doch der, der dich geschaffen hat. Das ist auch der, der dich erlöste, richtig? Ich bin dein Erlöser. Deshalb liegt der Krug mit Manna und der Stab Aarons, der grünte, in dieser Bundeslade. Deshalb liegen darin zwei Tafeln. Die eine scheint heller als die andere und das vierte Gebot, das das Gebot der Autorität ist, scheint heller als alle anderen. Und wenn du das verletzt, verletzt du eben die Vorschriften des Gottes, den du ehrst und anbetest. Und du kannst nicht in den Himmel gehen, um die Ewigkeit mit jemandem zu verbringen, den du durch dein Handeln hier auf Erden direkt abgelehnt hast. So einfach ist das. Deshalb wirst du auf ewig verloren sein, wenn du das nicht tust. Also, auf welche der zwei Tafeln bezieht sich die Drei-Engels-Botschaft?
Auf die erste.
Auf die erste Tafel. Lass uns mit einem Gebet abschließen.
Vielen Dank.
Himmlischer Vater, die Streitfrage ist eine Sache der Anbetung. Herr, ich für meinen Teil bin dankbar, dass ich in der Finsternis und im Atheismus meiner Vergangenheit den Gott entdeckte, der würdig ist, angebetet zu werden. Würdig ist das Lamm. Denn er hat den Preis bezahlt, Erlösung möglich gemacht und er ist bereit, seine Kinder mit seiner Gerechtigkeit zu bedecken. Und dieses Gewand der Gerechtigkeit ist das Ticket, der Pass zur Ewigkeit. Wir müssen das anerkennen, indem wir die Autorität dessen anerkennen, der uns den Pass aushändigt. Hilf der Menschheit, die richtige Wahl zu treffen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.